neuen Folge von Future, dem Podcast über die Ernährung von morgen.
Und heute mit Maria
und dem Vincent. Wir fragen uns, wie 2050, wenn wir laut WHO hier 10 Milliarden Menschen auf der Welt sind, wie wir die alle satt bekommen sollen und das auch noch gesund. Weil bis jetzt haben wir schon 2 Milliarden Menschen, die sind übergewichtig und eine knappe Milliarde von uns, die hungert.
Hallihallo Antje, schön, dass du da bist.
Hallo ihr beiden, schön hier zu sein.
Hallo auch von mir.
Hi Vince.
Wir machen übrigens heute unser erstes totales Corona-Interview sozusagen. Wir sind jeder woanders. Vincent und Antje in München, Maria in Berlin. Aber das wird alles super. Fast als würden wir an einem Tisch sitzen.
Genau, haben wir geübt die letzten Monate.
Und außerdem bist du ja eigentlich sowieso nie an einem Ort länger. Du nennst dich unter anderem Culinary Trend Scout mit leichtem Gepäck, aber ohne festen Wohnsitz, wie dein Verlag das so schön schreibt. Wie hat man sich das vorzustellen? Also sowohl der Trend Scout, der klingt super spannend, aber auch der nicht existente Wohnsitz ist ja
ganz. Ja, also den Trend Scout, den habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das war tatsächlich der Verlag. Und ich, für mich ist immer, was ist ein Trend, ist ja so mega schwierig. Also ich mag einfach die Welt gern sehen und verstehen und inspiriert werden. Deswegen, so würde ich es vielleicht aufnehmen. Und das Nomadentum, ich habe halt einfach nur einen Rucksack und der wird immer kleiner. Also ich habe jetzt gerade wieder reduziert auf ein 30-Liter-Modell und arbeite gerade daran, ob man mit einem Outdoor-Wanderkleid quasi immer unterwegs sein kann. Das wird dann abends quasi gewaschen und morgens ist es wieder frisch. Das ist so ein bisschen mein Ansporn. Also eigentlich war es nur Zufall, denn als ich entschieden habe, was ich gerne beruflich machen wollte, kam einfach kein sinnvoller Wohnort dabei raus und das war vor 6 Jahren und seitdem tingle ich halt umher, weiß oft bis zum Abend hin nicht, wo ich penne. Das ist so ein bisschen ein Spiel, was ich mit mir selber auch mache, um immer meine eigene Comfortzone zu bashen. Und dementsprechend klappt. Also ich habe viele tolle Orte gesehen, wundertolle Menschen kennengelernt. Also es ist sehr, sehr immer wieder aufregend. Genau, es klappt aber auf jeden Fall.
Oh mein Gott, was war der aufregendste Ort, an dem du abends gelandet bist zum Schlafen?
Also ich hatte einmal, ich war auch oft blank, kann ich direkt die Hosen runterlassen, also ich habe oft wenig Kohle gehabt und ich war zu einem ganz coolen Gastkochen mit meinem Freund, der 2 Sterne in Kanazawa, Japan, kocht in New York und ich war tagsüber in der Gramercy Tavern und wir haben gekocht und wir waren total fancy und die Kochjacke musste gebügelt sein. Ich hatte nicht mehr genug Kohle fürs Hostel und habe mich schon auf der Straße schlafen sehen, habe die Ecken schon gecheckt und dann habe ich doch nochmal gejammert und dann habe ich in einem ganz schlimmen Hostel in New York vor der Toilette auf dem Boden geschlafen und ganz kurz nur, damit morgens, als die Leute dann irgendwie sich waschen kamen, ich schon weg war, aber das war so das Krasseste, aber auch das habe ich entspannt überlebt und stand dann wieder in der Küche, also geht alles. Wir haben ja das Glück, dass ich es freiwillig mache, also zu sehen, wie viele Menschen auf den Straßen leben, die da durch ganz krasse Umstände teilweise auch hingekommen sind, das ist eher das Schlimme und ich finde, gerade dann da sich irgendwie so auch mal auf Augenhöhe zu begegnen, ist eigentlich eine tolle Erfahrung.
Ja. Und die Entscheidung dazu, dass du gesagt hast, du willst nirgendwo mehr wohnen? Wo war denn dein letzter fester Wohnsitz? Und bist du irgendwo gemeldet? Oh Gott, das würde mich auch.
Um Gottes Willen. Ja, das ist ja Deutschland. Da geht das nicht ganz so gut. Ich bin gemeldet bei meiner tollen Schwester, wo ich auch mal wieder aufschlage. Die hat 4 ganz coole Kids und dementsprechend muss ich halt auch mal da sein, um zu gucken, wie die wachsen. Es war nie Absicht und es war mir auch überhaupt nicht dogmatisch. Es ist einfach nur, dass es praktisch keinen Sinn macht. Und mein letzter Wohnort war vor 6 Jahren in Skinsarvik am Hardanger Fjord in Norwegen, wo ich als Küchenchef gearbeitet habe und wo ich mir dann halt überlegt habe, wie soll mein Leben zukünftig aussehen, vor allen Dingen, was möchte ich machen und für mich ist halt irgendwie, Beruf ist die totale Leidenschaft, auch wenn es so furchtbar klingt, aber ich bin echt schrecklich, auch glaube ich für viele Freunde, weil es halt bei mir echt immer um Essen geht und ich auch über nicht viele andere Sachen rede und da war einfach klar, das, was ich machen will, das geht nicht mit einem Wohnort einher und für mich war das nicht schlimm, also mich amüsiert es, wenn Leute das so schockiert, weil letztlich werden tausende Jahre gab es Nomadentum, ganze Völker, die so gelebt haben und auf einmal ist es für uns so total undenkbar. Das finde ich lustig für mich, ja.
Du hast viele verschiedene Sachen gemacht. Du bist gelernte Köchin, dann hast du auch noch mal eine Runde studiert. Du hast gerade gesagt, du warst auch schon mal Chefköchin. Du hast schon Marketing gemacht und warst bei der Deutschen See auf der Unternehmerseite sozusagen. Mhm. Was sagst du, wenn die Leute dich fragen, was du arbeitest?
Oha, um Gottes Willen, ja, das ist schwierig. Also ich glaube, im Herzen bin ich Koch. Das ist irgendwie für mich das Wichtigste. Und das war für mich auch immer die Essenz. Aber als ich diesen besagten Moment hatte in Norwegen, wo ich ziemlich auch privat einfach total orientierungslos war, weil große Lebenskrise, habe ich halt überlegt, was ich kann. Also was ich kann, was mir gut tut, was ich vielleicht auch der Gesellschaft irgendwie zurückgeben kann. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, was ich immer gemacht habe und was ich immer gut fand, habe ich halt gemerkt, dass es immer schön war, es war immer eine Verbindung von Menschen durch dieses Medium Essen. Klingt jetzt so abstrakt, aber es kann einfach nochmal sein, dass du, als ich in den USA war, war das für mich so die Kommunikationsmöglichkeit, die so ganz nah, ganz ähnlich war. Das war dann als Koch so und ich fand diesen Moment immer toll, wenn der Teller zum Gast kam und das war dann auch später im Marketing sogar so und deswegen habe ich für mich diese Klammer eigentlich gesetzt, okay, Menschen mit Essen verbinden und wenn Leute mich fragen, wo ich weiß, dass sie damit umgehen können, dann sage ich, dass mein Job ist, dass ich Menschen durch Essen verbinde.
Und ganz nebenbei schreibst du auch ab und zu mal ein Kochbuch.
Ja, das war tatsächlich Zufall, lustigerweise, weil ich fand das immer so, jetzt unter uns, also richtige Köche und Kochbuchautoren, das ist immer so ein bisschen eine schwierige Nummer. Also entweder bist du halt so ein geiler Macker, dass du, keine Ahnung, Alenio den fetten Wälzer machst. Oder es gibt halt die Kochbücher schreiben und das ist dann halt auch manchmal so ein bisschen Hobby-Koch-Level so und das fand ich dann auch immer schwierig. Und als Koch zu sagen, das ist ein Kochbuch, da musst du schon irgendwie einen Arsch in der Hose haben. Und das fand ich immer ganz schwierig. Ich wollte das nie. Und ich habe aber lustigerweise einen Kunden auf Bali. Und das war einfach super, super spannend. Und da habe ich meiner Freundin, die beim Feinschmecker arbeitet, von erzählt. Und da hat sie gesagt, lass doch mal eine Rezeptstrecke machen. Und dann sagte sie, hast du einen präferierten Fotografen? Habe ich gesagt, nö. Hast du einen Ort? Habe ich gesagt, nö. Und dann hat sie gesagt, ich habe da jemanden für dich. Und dann hat sie mich mit der Vivi D'Angelo connected. Und wir haben eine Strecke über Bali geschossen und wir haben einfach unfassbar viel Spaß gehabt und Vivi ist einfach so eine begnadete Fotografin, eine für mich der weltbesten Food-Fotografen und Reportage-Fotografen und seitdem machen wir halt Quatsch zusammen und dann haben wir halt einfach so zum Zeitvertreib und ein bisschen Kohle ranholen Food-Styling gemacht und dann kam halt irgendwann, die die Frage so, ich habe gedacht, die Rezepte, das kann ich auch, vielleicht auch sogar manchmal auch ganz okay und halt so nebenbei mehr oder minder und dann hat der Verlag gesagt, ja, willst du nicht ein Buch schreiben? Ich habe gesagt, ja, zur Not auch. Und da ist das dann draus entstanden. Aber ich hatte halt wie immer Glück in meinem Leben, dass das Thema halt komplett zu mir passte und ich mich mit Themen auseinandersetzen durfte, die einfach total cool waren und eben mit Vivi zusammenarbeiten durfte. Und so ist es eigentlich weitergegangen. Und ich finde es toll, weil ich natürlich so ähnlich super auch inspiriert vom Vincent das einfach cool finde, wenn Themen, die einem wichtig sind, wo man das Gefühl hat, dass sie auch insgesamt für die Gastronomie und auch die ganze, die kochende Welt irgendwie relevant sind, wenn man die halt mit solchen schönen Wegen irgendwie drücken kann und irgendwie Awareness schaffen kann, finde ich es einfach cool, das machen zu können. Und dementsprechend war halt gerade das Thema Geschmack und das Thema Fermentieren und was noch kommt, für mich einfach, ich würde, glaube ich, nie was machen, was so belanglos ist. Das finde ich auch irgendwie schwierig. Also außer wenn die Bilder ganz schön sind.
Geschmack ist ja nicht belanglos. Genau, Geschmack war dein erstes Buch, Fermentieren das zweite, das dritte ist jetzt verschoben worden, oder? Wenn ich das richtig
mitbekommen habe. Ja, das war das größte Corona-Drama tatsächlich und da war ich auch ein bisschen bockig. Ich hoffe, dass der Verlag jetzt nicht hört, aber ich glaube, die haben es leider auch gemerkt. Genau, das ist ein Projekt, was die wir nicht zusammen machen. Und zwar, wie gesagt, durch meine Arbeit auf Bali. Also ich habe einen Caterer, den ich berate auf Bali. Super spannend, das ist ein großes Unternehmen, die so ein bisschen gemerkt haben, die gibt es seit 20 Jahren, dass die Marktanteil verloren haben und wollten sich umpositionieren. Und ich habe sie dann beraten in verschiedenen Catering-Konzepten, die wir gemeinsam entwickelt haben. Das war mega, das ist der Traum eines jeden Kochs. Also wir waren auf Bali unterwegs, haben Zutaten gesucht, haben zusammen gebrainstormt, haben das Geschirr mit einer Manufaktur entwickelt, wir haben die Möbel gebaut, also alles. Es war mega geil. Und da habe ich dann halt gemerkt, dass da halt so eine ganz krasse andere Dimension zum Kochen ist. Da wird zum Beispiel, wir kochen nie auf Bali, bevor nicht Opfergaben gemacht werden. Also eine große Opfergabe, für jeden kleinen Herd gibt es eine Opfergabe. Der erste Espresso aus der Kaffeemaschine, aus dem Siebträger kommt quasi als Opfergabe an die Götter. Und das spielt halt überall eine Rolle, also in allen möglichen Facetten. Und das hat mich so fasziniert. Wenn du in den Tempel gehst, dann bringst du ganz viele Essens quasi Gaben und bringst sie nach vorne, dann holst du die irgendwann mal ab im Laufe des Gottesdienstes und isst die dann halt. Und das fand ich halt einfach toll. Und gerade dieser Konflikt, so wie ich das hier in Deutschland oder viel auch in anderen westlich-europäischen Ländern erlebt habe, dass es so entkoppelt ist, hat mich immer schon total verstört. Ich selber bin kein christlicher Mensch. Ich habe christliche Werte, aber meine Schwester beispielsweise ist Theologin, meine Familie in der Seite. Und ich fand das immer strange. Ich habe einmal auch so ein halben Eklat in der katholischen Kirche gehabt und dementsprechend fand ich es spannend, diese Verknüpfung von Essen und Spiritualität, wie es ist und davon habe ich Vivi erzählt, habe sie mitgenommen und dann hat sie ganz, ganz geile Bilder gemacht, die auch schon krasse Preise abgeräumt haben und darüber schreiben wir gerade ein Buch, also es ist fast fertig und wird hoffentlich bald dann gedruckt.
Und wie gut, dass wir Vivi auch noch im Interview haben,
yay,
im nächsten Podcast. Genau, das passt ja auch ganz gut zu deiner Mission. Du sagst Connecting People Through Food. Mhm. Und jetzt, ich meine, Geschmack ist natürlich eine zentrale Komponente von Food. Was ist denn für dich guter Geschmack? Und vielleicht kannst du auch noch mal kurz was über das Buch erzählen. Also wir wissen ja, es gibt diese 5 Geschmacksrichtungen. Dann habe ich jetzt gelernt durch dein Buch, die Anzahl der Geschmacksknospen, die sind bei Babys und Kleinkindern noch viel, viel mehr als bei Erwachsenen. Was irgendwie heißt, verliert unseren guten Geschmack, oder?
Das ist so, genau. Also es gibt verschiedene Facetten, die ich halt auch in der Recherche fürs Buch einfach gelernt habe. Also was ist Geschmack? Also Geschmack ist einmal so ganz physiologisch zu erklären, also die Wahrnehmung der Grundgeschmäcker, die wir im Mundraum wahrnehmen, halt auch nicht nur auf der Zunge, wenn man immer denkt, sondern halt im kompletten Mundraum erfüllt sind die Geschmacksknospen. Was ist wirklich, sind Rezeptoren, das ist Schlüssel Schlossprinzip, da kannst du quasi nichts gegen machen. Also wie sehr du dich darauf konzentrierst oder wie sehr du ausgebildet bist von deinen Geschmacksknospen, sind unterschiedliche Dinge. Es gibt ja auch so die Supertaster, die extrem viel einfach wirklich sensorisch wahrnehmen. Aber man kann das immer schulen. Ich habe gestern ein ganz cooles Meeting gehabt mit der Astrid Löwenberg, die Sommelier ist, die natürlich nochmal ganz anders rangehen. Was ich spannend fand, ist, dass man über Geschmack reden muss. Dass durch diese Verbalisierung der Geschmäcker die Facetten auch größer werden. Denn erst wenn ich etwas beschreibe, gehe ich auch expliziter vom Gedanken her da rein, das zu differenzieren. Ich will es dem anderen irgendwie klar machen und dadurch kann ich halt lernen, was ja wirklich in der Verkostung von Wein passiert. Das sollten wir auch einfach mehr machen. Also ich bin ja echt total Freund davon. Auch in der Küche ist es ja oft so, ich weiß, wie die Tomate schmeckt. Scheiß, weißt du das? Also du weißt vielleicht, wie Tomaten generell schmecken, aber wie die eine, die da vor dir liegt, schmeckt, das weißt du garantiert nicht. Und das kannst du auch nur diese, für mich ist das ja neben all diesem physiologischen auch ganz große Menge an irgendwie Magie. Also für mich ist halt dieses Wunder, die Natur flasht mich wirklich. Also ich sehe immer wieder Dinge, wo ich denke, das ist krass. Also das könnten wir niemals so konstruieren und es ist alles schon natürlich da und trotzdem nehmen wir es im Alltag gar nicht wahr. Und dieses Quäntchen, irgendwie Unerklärbarkeit, finde ich halt super reizvoll beim Geschmack. Also natürlich hast du dann auch nochmal die ganzen Aromen, die du im Riechkolben wahrnimmst, die ganzen feineren Zusammensetzungen, die sich dann auch wieder an unterschiedlichen Orten treffen, die du modifizieren kannst, wo die Fermentation ja nochmal eine riesen neue Welt aufmacht, was auch total spannend ist. Also wir haben im Buch auch den Fokus auf die, vor allen Dingen auf die geschmackliche Umwandlung gelegt. Aber einfach zu sehen, dass zwischen all dem, was man irgendwie erklären kann, was mega schlecht eigentlich erforscht ist im Vergleich zu anderen Bereichen, was ich auch total spannend finde. Das, was wir immer erleben, ist super schlecht erforscht. Aber dass du halt manche Sachen nicht erklären kannst. Und gerade so das reizt mich halt voll. Ich bin selber halt, ich muss mich auch nicht, habe manchmal Pipi in den Augen, wenn ich esse. Also wenn Sachen so richtig, richtig gut sind, dann kommen mir schon mal die Tränen. Aber ich habe halt so verschiedene Level von Wohlbefinden mit so einem wohligen Herzen zu so Gefühlen, die in den Arm strahlen. Und ich denke immer so, Gott, bin ich da die Einzige? Haben das andere Leute auch noch? Kann man da mal drüber reden? Und das würde ich irgendwie total cool finden, wenn wir da einfach tiefer rankämen. Und was ich, jetzt schweife ich aus, so, was ich oft auch denke, man hat oft den Alltag, wo man wirklich von einem Gebäude ins nächste Gebäude geht und man ist immer nur so losgelöst von Natur, ist nur in künstlich gemachten Sachen. Und was dann allein so ein bewusstes Essen eines Apfels oder das Zerzupfen eines Salatblattes und dann riechen und essen, was es dir eigentlich nochmal wieder so eine Wiederverbindung mit der Natur geben kann, die ja so einfach ist, ist ja eigentlich wie so ein Pocketurlaub. Und dass wir das nicht nutzen, schockiert mich. Und da so ein bisschen irgendwie einen Anstoß zu geben, würde ich halt cool finden. Und auch so, wie gesagt, für die Kochbranche einfach mal, probier da erstmal und dann denk mal nach und sei irgendwie, such nicht nach Sicherheiten, sondern sag einfach, was schmeckst denn da und was könnten da passen, und das finde ich cool.
Das mit dem Pipi in die Augen, also das gibt es ja tatsächlich und das ist auch, kenne ich auch, hatte ich jetzt erst am Chiemsee am Wochenende mit einem Matthias, aber also bootweise quasi, aber Geschmack ist nicht erklärbar, hast du gesagt. Oder nee, wir reden zu wenig über Geschmack und es sind alltägliche Sachen, die nicht erklärt sind oder viel zu komplex. Ja. Macht das Sinn? Also nimmst du dann nicht die Romantik und die Pipi aus den Augen, wenn du es erklären könntest? Wäre das nicht die Gefahr?
Also es kannst du zu einer philosophischen Diskussion hochhämmern, ne? Also ich glaube, du könntest noch erklären. Ich glaube daran, dass manche Sachen nicht erklärbar sind, weil ich auch tatsächlich glaube, da haben wir auch schon drüber geschnackt, ob ich eine Art von Energie in Essen reinbekomme. Welche Energie ist sowieso schon im natürlichen Produkt? Ist die anders, wenn das ökologisch angebaut wird oder wenn das in der Masse angebaut wird? Also was ist es eigentlich mit all dem, was wir verstehen können, vielleicht geht es doch runter auf das, was unerklärbar ist, und wieso wollen wir uns darauf nicht einlassen? Also ich glaube gerade dieses bisschen an Magie, auch dieses, wie kann ich eine Emotion transportieren? Kann ich die transportieren durch Essen? Das ist eigentlich das, was ich das Spannende finde und was auch, glaube ich, unsere Branche einfach reizvoll macht, dass es immer noch ein bisschen Magie ist, die zwischen Leuten entsteht. Das ist irgendwie, ich etwas weitergebe an dich. Ich habe vielleicht eine Vorstellung von einem Gericht und ich gebe das dann an dich weiter. Du nimmst das in dich auf und es manifestiert sich in dir im Optimalfall. Das ist halt für mich total spannend und das machen andere Leute mit Kunst, andere Leute machen das mit Musik und ich finde das toll, wie es funktioniert und dass durch dieses ganz Innerliche, das ist immer wieder diese Aussage mit dem, gibt nur zwei Sachen, wo alle Sinne quasi involviert sind und beim Essen hast du einfach die Möglichkeit, so krass an die Leute ranzukommen, das ist für mich ist cool und selbst auch bei Corona jetzt zu sehen, okay, so viele Sachen haben wir uns aufgebaut, aber da gibt es vielleicht auch diese eine Connection, die kannst du halt irgendwie immer spielen und die ist irgendwie immer da. Das finde ich reizvoll. Also ich freue mich über das Unerklärbare, aber ich bin auch ein Science-Freak. Also ich liebe Zahlen, ich liebe Naturwissenschaften. Ich habe in meinem Studium Chemie, Biochemie geliebt und finde es cool, das auch in der Küche zu verstehen und auch mitspielen zu lassen. Finde es aber toll, dass im Endeffekt ist die Natur sowieso immer schlauer als wir. Das ist, finde ich, eine tolle, so ein bisschen entmächtigende, aber darin auch wieder beruhigende Erkenntnis.
Du berätst Gastronomen oder ja ganze Firmen, ne? Zum Beispiel auf Bali. Wow, also wie kommt man nach Bali? Und was wollen die von dir genau haben? Also machst du ein komplettes Konzept, fangen die bei null an und sagen, ey, mach mit uns mal den Foodtrend 2021. Wie kommt die Zusammenarbeit zustande und wie sieht so ein Projekt dann so im Detail aus? Sollst du jetzt nicht wahnsinnig groß ausführen, aber dass man mal eine Vorstellung dafür bekommt. Also
ja, also von bis, es fängt, als ich überlegt habe, dass ich das machen möchte, das war natürlich super schwierig und ich habe einfach stumpf mal gegoogelt, wer macht denn sowas auch oder wer braucht denn sowas auch und da hat irgendwie das Universum mir diese Bali Connection wirklich über Nacht geschenkt und das war für mich ein toller Start. Ich habe auch einen kleinen Laden in Hamburg beraten, das war schön, die betreue ich immer noch, aber jetzt inzwischen berate ich mit einer großen Agentur in Frankfurt mit den F&B Heroes und wir sind eigentlich, machen vor allen Dingen Konzeptentwicklung, wirklich, wir geben den Leuten Ideen, also wir machen, bauen komplette Gastronomie Konzepte auf. Das beinhaltet natürlich immer auch einen Blick in die Zukunft. Ne? Also wir haben gerade ein Konzept geschrieben, ziemlich sportlichen Timing für ein Hotel, was 2024 eröffnen soll. Was heißt das? Ne? Also was heißt das mit Blick auf die Trends? Was wird dann gegessen? Was ist dann relevant? Haben wir irgendwelche Pandemie-Situationen, die wir bedenken müssen? Also das passiert aber auch ganz praktisch, dass ein kleiner Laden umpositioniert werden soll und wir aber ein neues Konzept spinnen. Ich finde es immer toll, wenn wir ganzheitlich arbeiten können. Wir begleiten gerade ein Projekt in Helsinki, wo der Spot ist da und die Brand hat schon ein Objekt und möchte sich jetzt dort weiter quasi entfalten, aber da kommt das Umfeld total mit hinein und erstmal eine Kultur zu verstehen, das ist für mich halt das Reizvolle und dann wird das Ganze aber ganz, also von einem großen Konzept, wo dann auch alle die ganzen Design-Sachen mit reinfließen, das Interior mit reinfließt, natürlich auch die ganze wirtschaftliche Seite, also wir arbeiten da extrem ganzheitlich und am Ende stehe ich mit den Köchen, die wir rekrutiert haben oder unterstützt haben, in der Küche und es geht wirklich darum, diese Idee auf den Teller zu bringen und das ist für mich so das Coole, dass ich von ganz wild Ideen spinnen und alles einfließen lassen, was ich vielleicht mal irgendwo gesehen habe oder wo ich Gefühl habe, dass es passen könnte in der Interaktion mit den anderen Stakeholdern, dass man dann einfach was entwickelt, was am Ende fühlbar ist. Ich glaube, das ist das Coole an der Gastro. Am Ende kommt da ein Mensch hinein, hat eine Reise als Gast und hat Interaktionen mit Personal, mit den anderen Gästen und bekommt dann irgendwann mal ein Gericht und ein Getränk gereicht. Und das ist einfach, und da passiert was. Und ich finde, das so komplett zu begleiten, ist für mich das Coole. Genau.
Und was sind die Trends? Was kommt? Also Hotel 2024 klingt ja total spannend. So, man muss ja schon total in der Zukunft denken.
Und voll. Also ich glaube, du kannst halt immer so ein bisschen gucken. Ne? Es gibt ja die Hanni Rützer, die immer ihren Trend Report macht. Wie viel bewahrheitet sich, wie viel nicht? Ich glaube, es ist die Gastronomie ist ja letztlich ein Spiegel der Gesellschaft. Ne? Und wer hätte sowas wie Corona erwartet? Ich glaube, wenn du an die Essenz der Dinge gehst, dann macht das oft Sinn. Also ich finde es immer schwierig, wenn Leute sagen, jetzt kommen irgendwie die Stan-Countries, waren für 2019 irgendwie anmoderiert, Usbekistan, Tadschikistan. Ja, ist nicht wirklich angekommen, vielleicht gibt es ein paar Läden, aber ich frage mich halt immer, was ist die Essenz? Also warum ist das interessant? Also warum hat meinetwegen Sushi entgegen aller Erwartungen die Welt erobert? Ne? Solche Sachen zu verstehen, und zu verknüpfen mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Das finde ich halt irgendwie total reizvoll. Für mich ist das, ich meine, habt ihr gerade schon gemerkt, echt so diese Wiederverknüpfung mit der Natur. Ich glaube, dass viele jetzt auch gemerkt haben, wie die Natur rütteln kann durch so eine Pandemiesituation und aber auch zu sagen, okay, wir hatten doch alles mal irgendwie, das war natürlich jetzt der Trend mit der krassen Regionalität, aber auch zu verstehen, was heißt denn das heutzutage? Also muss ich wirklich nur rund um den Kirchturm kaufen oder wie kann ich mich perspektivisch entwickeln? Wie läuft vielleicht die Warenversorgung in 5 Jahren? Ne? Also wo wird angebaut? Was wird angebaut? Und ich glaube, dass man das in Verbindung mit wirklich so dieses Longing, was vielleicht eine Gesellschaft hat, was sich in der Gastronomie austobt, zu verbinden und dann für den Standort das richtige Konzept zu entwickeln. Das ist, glaube ich, das Schwierige. Ne? Ich würde nie sagen, es wird irgendwie die eine Kultur. Klar haben wir Lateinamerika noch nicht richtig kulinarisch irgendwie entdeckt. Und da bin ich aber auch mal vorsichtig, weil ich es auch schwierig finde, zu sagen, okay, jetzt holen wir das Restaurant. Ich war jetzt gerade in Mama Makan in Amsterdam, Indonesien. Und ich bin ja sehr liebe indonesisches Essen, vor allem balinesisch und habe auch schon viel da gemacht. Ja, aber du kriegst ja das Flair irgendwie nicht transportiert, weil die Essenz wird irgendwie nicht abgefragt und so irgendwie, was man meint, wie das so sein könnte hier, das ist es halt nicht, ne? Weil so funktioniert es nicht und deswegen ist es mir halt wichtig, das so tief reinzutauchen und dann quasi das Ganze zu vermischen und an den Ort anzupassen. Klar, ich habe Bock auf was Geiles Balinesisches irgendwo, ich plane auch immer tatsächlich, darf ich jetzt eigentlich offiziell nicht sagen, aber so ein paar Sachen, die ich auch cool finde, kommen halt auch oft irgendwo vor. Ne? Also die werfe ich natürlich dann auch in die Runden mit rein und wir diskutieren das gemeinsam aus und ich glaube, Gastronomie ist ja immer mehr auch irgendwie so ein kleines Abenteuer in dem, was uns der Alltag irgendwie gibt. Also wir werden immer individueller und brauchen vielleicht auch individuellere Lösungen und ich glaube, dass man da super viel machen kann in der Gastronomie. Wir wollen auch irgendwie was erleben, das muss nicht immer aufregend und wild sein, das muss uns einfach eine Verbindung mit uns und den Mitmenschen der Natur geben. Und ich glaube, das ist so der Weg.
Genau. Und wann kommt die deutsche Küche jetzt nochmal ganz groß raus?
Ich glaube, dass sie ja im Kleinen wiederentdeckt wird. Ich glaube, wie immer, dass wir so ein bisschen, wir hatten ja, ich fand es schrecklich, diese Phase rund um die Ende der 90er, wo so die Zitronengrasphase, fand ich zum Beispiel ganz furchtbar, wo dann irgendwie so ein paar Sachen rausgeholt wurden und es wurde alles so gemischt und es war nur noch Fusion und es hat sich keiner mehr getraut. Und ich glaube, wenn man sich traut, einfach Gerichte wieder zu verstehen, bis in die Zutaten runterzugehen, dann kann das wieder kommen. Also für mich, ich bin ja komme aus Friesland, war für mich immer ein Horror, ne? Also totale, da ist gar nichts. Und aber jetzt zu verstehen, okay, krass, und meine Oma hat immer dieses geile Bohnengericht gemacht, durch Bohnen, das kennt kein Mensch, aber das gibt's nur da. Und dann zu verstehen, okay, wieso haben die eigentlich Bohnen gehabt? Okay, weil der Boden so krass ist. Und den haben die damals einfach genutzt, weil der einfach so viel Mineralien hatte, das war gut für die Bohnen. Und dann da so tiefer reinzugehen, ich glaube, wenn man das, da gibt's so viele Ansatzpunkte in Deutschland, ich glaube, wenn man da tiefer reingeht und dann dahinter steht und sagt, okay, das ist einfach ein geiles Produkt und das adaptiere ich auf die jetzigen Ansprüche, da muss vielleicht nicht mehr die fette Stück Speck rein, sondern das kann ich vielleicht auch anders lösen und vegan lösen. Ich glaube, dann ist für jeden das Feld da, die deutsche Küche zu entdecken und letztlich, ich meine jetzt, Rezept B hat es mit Pauken und Trompeten gemacht. Ich glaube, die Pauken und Trompeten brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, es gibt tolle Läden auch in Deutschland, die das jetzt schon gut und gescheit machen und die auch vielleicht auch nicht die ganz lauten, aber ich glaube, die sind eher die wir brauchen.
Aber gibt's eine deutsche Küche? Also ich meine, also Dänemark hat es da ein bisschen einfacher. Ne? Also die haben, glaube ich, lass mich lügen, 1/10 der Einwohnerzahl in Deutschland, sind regional auch nicht so breit aufgestellt wie Deutschland, also allein in der Alpenregion, dann Norddeutschland mit Meerblick. Gibt es eine deutsche Küche oder macht es überhaupt Sinn, über eine deutsche Küche zu reden? So also, weil es gibt ja auch keine französische Küche an sich.
Also, null. Es gibt auch keine balinesische Küche. Es ist totaler Unfug, das glaube ich auch. Also wie will man das auch, will man das, dass es irgendwie die neue deutsche Küche
ist? Das ist halt die Frage, gibt, genau.
Ich bin auch total, ich glaube, es braucht auch keinen Tag. Also die Küche braucht auch kein Label. Also nur um es zu verstehen, musst du das nicht irgendwie in der Form kommunizieren. Es gibt genauso wenig eine deutsche wie eine niederländische, aber auch die gibt's. Und ich glaube, von diesen komischen Gedanken wegzukommen, ne? Also die gute französische Küche, die, keine Ahnung, entspannte italienische Küche ist auch Schmarrn. Auch da gibt es komplizierte Rezepturen. Also ich glaube, differenzierter reinzugucken und vielleicht ist das auch so, ich sag mal, kulinarische Globalisierung irgendwie 3.0, dass wir uns mal von diesen Klischees auch irgendwie lösen und Sachen versuchen vernünftig zu verstehen. Deswegen, und ich glaube, da gibt es so viel zu entdecken und das ist eigentlich ganz cool. Als ich in der Ausbildung war, hatte ich diese Gedanke, dass es so viele Kulinariken gibt und so viele Zutaten gibt und so viele Arten zuzubereiten, hat mich total beängstigt. Es hat mich richtig panisch gemacht, darüber nachzudenken. Es gibt so viel und du kannst das gar nicht nie alles probieren und nie alles verstehen. Und jetzt denke ich, krass, wie geil ist das? Also ich finde, das ist ja so ein hardcore krasses Kulturgut in Kombination mit den natürlichen Produkten und mit den Menschen, die es machen. Es gibt einem so unfassbar viele Möglichkeiten der Entdeckung und genau das irgendwie lässt mich jeden Tag sagen, okay, krass, das ist genau die Branche, in der ich Spaß haben will. Und ich glaube, mit den offenen Augen muss man einfach rangehen. Ich glaube, wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Mut in Deutschland zu sagen, okay, bei uns ist halt auch geil, glaube ich.
Du hast jetzt gerade ein Thema angesprochen, Spaß in dieser Branche. Da arbeiten wir zwei ja nebenher so ein bisschen gemeinsam dran, damit das auch so weiter bleibt, also die Antje und ich. Und da würde ich jetzt vielleicht mal ganz kurz so ein, zwei Punkte von dir abklopfen, jetzt hier im Podcast. Siehst du Spaß in dieser Branche noch in 20, 30 Jahren? Oder wie schaut der anders aus? Aber die aktuelle Situation ist ja so, dass von 2008 bis 2018 nur noch 50% der Auszubildenden an den Start kriegen. Und das ist ja eigentlich, also in der Küche zumindest, ist ja eigentlich so ein Schlag ins Gesicht. Wie schaut das aus? Hast du in 30 Jahren noch Spaß und wie schaut der aus?
Also ich bin mir sicher, dass ich den Spaß habe, weil ich bin immer spannend und ich mich das einfach immer sehr. Ich glaube, dass wir gesellschaftlichen Wandel brauchen in verschiedenen Facetten. Ich glaube, als erstes müssen Lebensmittel und vor allen Dingen Gastronomie und gastronomische Leistungen und der Stellenwert für die Gesellschaft viel höher wieder angesiedelt und viel höher bewertet werden, sowohl monetär als auch von dem höheren Wert. Das ist für mich Step 1. Denn nur dann können Arbeitsbedingungen geschaffen werden, wo Leute sich entfalten können, wo Küchenchefs nicht nur die eine Zahl im Kopf haben, die da ist, Wareneinsatz, wo Personaleinsatz, wo einfach eine andere Freiheit ist und wo auch Kochen und Gastronomie als Kulturgut verstanden wird. Also das ist für mich der erste Punkt. Ich verstehe, glaube ich, viele Köche mit dem, wie sie sich verhalten. Ich selber stand auch an vielen Pässen schon und wurde zusammengeschrieben und hatte nicht immer die Erfahrung und die Größe, damit umgehen zu können. Ich glaube, dass die Zeiten vorbei sind. Es gibt viele tolle deutsche Gastronomen, die sich vorbildlich aufstellen in dem Bereich. Wir reden ja auch oft darüber. Das Problem ist, glaube ich, dass das Führen nicht gelehrt wird und auch das sowas wie New Work ist ja überhaupt undenkbar in der Gastronomie, weil halt die Sicherheit irgendwie fehlt. Und ich glaube, wenn wir einfach einen anderen Blick auf Gastronomie und auf Kochen haben, kommen wir auch dahin, dass das sowas auch ganzheitlicher verstanden wird und auch nachhaltiger aufgebaut wird. Aber ich glaube, dazu braucht es halt noch einige Schritte und braucht es auch Leute, die sich dazu äußern. Und ich glaube, die Türen sind einfach nicht offen, ne? Also das ist halt immer noch eine Parallelwelt. Gastronomie ist eine Parallelwelt. Was hinter der Küchentür passiert, ist eine Parallelwelt. Das zu öffnen und einfach eine Transparenz zu schaffen und ein Miteinander zu schaffen, würde ich als Basis erstmal sehen. Und ich habe mit 19 die Kochausbildung angefangen. Ich wusste genau, warum ich es machen wollte. Das war eine total harte Ausbildung und ich habe ziemlich gekämpft, um es durchzuziehen. Das muss nicht sein. Also ich finde, wenn sich jemand entscheidet, mit etwas so Sinnlichem wie Lebensmitteln und so einer sinnlichen Interaktion mit Menschen zu arbeiten, dann musst du ein ganz anderes Netz bekommen. Also eine ganz andere Begleitung auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, da sind wir jetzt. Wir sind ja nicht mehr vor 50, 60 Jahren, wo du irgendwie gedrillt wurdest, etwas zu tun, um es irgendwie, heute stehen Maschinen da, die das vielleicht irgendwann mal machen. Also ich habe mein erstes Ausbildungsjahr nur geschnibbelt, nur Feinkostsalat geschnibbelt. Ist Schmarrn. Also wenn ich jetzt den besten, mit der meisten Liebe geschnittenen Feinkostsalat gemacht hätte, ja, aber darum geht es ja letztlich nicht mehr. Und ich glaube, sich darauf zu besinnen und auch den Mut zu haben als Gastronom zu sagen, was ist denn wirklich mein Produkt? Was ist denn die Leistung, die ich wirklich rausbringen will? Und ich glaube, da geht es mit Effizienz halt einfach entweder entkoppelt oder ausgehebelt oder anders definiert. Und ich glaube, da müssen wir einfach hinkommen. Also kompletter Paradigmenwechsel ist einfach nötig, um die Gastronomie zu ändern. Aber ich werde Spaß haben und ich glaube auch ganz viele andere, weil ich glaube, dass wir jetzt gerade echt an einem Turning Point sind, wo so viele Leute das auch sehen und wo hoffentlich auch vor allen Dingen die Konsumenten sehen, was da alles passiert und wie wichtig das ist.
Ja, also mal unabhängig von der Gastronomie, Turniers gibt ja auch nochmal einen Blick auf aktuelle Zustände in der lebensmittelverarbeitenden Industrie, die wovor viele Leute zumindest die Augen verschließen, bewusst. Also ich meine, so schlimm ist es in der Gastronomie glücklicherweise nicht. Zumindest die ich so kenne. Aber da bin ich bei dir, dass es da dringend Bewegung braucht und wir an einem hervorragendem Standpunkt sind, die auch tatsächlich umzusetzen oder in Gang zu bringen.
Mhm. Absolut. Wir haben halt viel versaut in den letzten Jahrzehnten, ne? Das denke ich halt immer wieder. Wenn ich an meine Großeltern denke, wie da auch die Transparenz war, ne? Die wussten alle, wie die Lebensmittel wachsen, die wussten, wie die Tiere aufgezogen wurden. Und dann gab es irgendwie so eine Gap und wir haben uns alle mitreißen lassen, das war irgendwie cool. Und die ganzen großen Ketten kamen, das war irgendwie cool. Und jetzt checken wir, wie uncool das alles war.
Also alles war plötzlich halt echt da.
Wieder zurückdrehen.
Ja, alles war plötzlich da und niemand musste sich um irgendwas kümmern und alles war immer verfügbar. Und nee, war eine coole Zeit, glaube ich, vor allem für unsere Eltern, aber. Um den schwarzen Peter dann mal in deren Schuhen zu lassen. aber jetzt, genau, jetzt muss halt mal ein bisschen was anderes passieren und das relativ zeitnah. Ja.
Ich würde gerne nochmal von der, ja, bei der Gastro bleiben, aber nochmal auf groß gehen. Du hast in deiner Bachelorarbeit als Ernährungsökonomin über die Erfolgsmessung Event Catering geschrieben und zu der Zeit, glaube ich, auch parallel bei Kofler gearbeitet. Also das war ja die besten Insights, die du hättest kriegen können vermutlich. Hast du denn in dem Bereich auch Verbesserungsvorschläge und würdest sagen, wie man das in Zukunft besser machen soll?
Damals war es halt einfach spannend, weil ich bin ja lustigerweise, ich liebe dieses ganz Sinnliche und das ganz Kreative, aber ich liebe es halt auch Sachen, also ich liebe Zahlen und ich finde es einfach spannend, das zusammenzubauen. Und die Bachelorarbeit damals, da ging es halt einmal um die Prozesskostenrechnung, wie kann ich auch quasi Prozesse in gastronomischen Betrieben anders bewerten, weil da sind wir ja auch im totalen Niemandsland erschreckenderweise. Also wirtschaftlich, auch analysetechnisch sind wir ja in der Gastronomie echt noch super weit hinten. Also wo andere Betriebe sich komplett auseinandernehmen können, sich neu erfinden können, heißt es in der Gastro, das muss so sein, das haben wir immer schon so gemacht. Davon würde ich mich komplett lösen, weil ich glaube, dass darin auch ganz viele Möglichkeiten sind, auch nachhaltiger zu arbeiten und auch ein besseres Personalmanagement zu machen. Also dafür würde ich immer plädieren und ich glaube, da kann man irgendwie aber noch andere Wissenstransfermöglichkeiten nutzen. Das haben wir bisher noch nicht getan, weil ich glaube, ich auch Gastronomen sind halt meistens mal Bock auf Kochen, also Köche haben Bock auf Kochen und haben nicht so Bock auf Rechnen oder Kalkulieren oder Planen. Und ich glaube, dass wir inzwischen die Möglichkeiten haben, den Leuten auch diese Pain zu nehmen und zu sagen, es gibt eine Möglichkeit, wie du das auch in den Griff bekommst und dich auf das konzentrieren kannst, woran du Spaß hast. Und ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall noch mehr tun. Und klar, für mich die zweite Variante war halt eine Marketing-Sicht, Zufriedenheitsanalyse. Also mich hat es immer wahnsinnig gemacht, wenn dann die Aussage war, es hat sich ja keiner beschwert. Und ich glaube, es gibt immer noch Gastronomien, die arbeiten so. Aber
jetzt die Kunden, die Gäste oder das Personal? Wer soll
also, zufrieden es sein? Gibt auch, nee, also natürlich soll das Personal auch zufrieden sein, aber wenn es um die Zufriedenheit und um die Produktleistung ging und wer befragt denn seinen Kunden irgendwie schlau oder wer nimmt denn wahr, wie die Reaktionen sind? Und viele Leute machen sehr intuitiv richtig und da ist der Laden immer voll, die haben viele, viele Kundschaften, aber gerade in einem Bereich wie einem Catering oder auch einem Event-Catering, wo vielleicht auch die Frequenz der Veranstaltungen halt nicht so hoch sind, dort war es halt für mich immer total wichtig zu verstehen, okay, wie ist denn mein Produkt wirklich angekommen? Also welche Möglichkeiten habe ich und auch welche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung habe ich? Ne? Denn nicht umsonst gibt es Caterer, die jahrelang auf der gleichen Stelle stehen, das Gleiche machen. Irgendwann ist der Zug abgefahren. Ich meine, das war zum Beispiel der Fall auf Bali. Die haben das alles gut gemacht, aber halt das Gut war halt 10 Jahre später einfach ein anderes Gut. Und ich glaube, dass wir da noch mehr den Mut haben müssen. Ne? Es gibt ja gerade diese Nummer mit den ganzen Bewertungen auf Google oder auf TripAdvisor, alle regen sich auf. Ja, ich finde es auch schwierig, wenn jemand ein Problem hat, ist es immer der richtige Weg, das anzusprechen. Aber habe ich auch andere Möglichkeiten, mich irgendwie auszutauschen? Ne? Also ich würde das schon spannend finden, wenn man mehr Transfer aus Wirtschaft und Wissenschaftsbereichen in die Gastronomie nutzbar machen würde. Aber da reden Vince und ich ja auch öfter drüber, ne? Wenn du halt Koch bist und Unternehmer bist, dann manchmal bist du einfach auch froh, wenn du da Sachen hinbekommst. Und ich glaube, dass es so viele Tools schon gibt und so viele noch entwickelt werden könnten mit dem Know-how aus der Küche. Denn es gibt ja fast keinen Mikrokosmos, kein kleines Unternehmen, was so viele Bereiche darstellt wie gastronomischer Betrieb. Was ja super, super reizvoll ist, aber das kann man natürlich gar nicht immer alles können. Und ich glaube, dass wir da noch super viel voneinander lernen können. Das ist natürlich immer das Schwierige, wenn die Berater, jetzt erzählen die irgendwas und die haben halt sowieso keine Ahnung von irgendwas. Finde ich auch schwierig, weil du musst natürlich eine Gastronomie, rede ich mir auch ein, ist so individuell, dass du auch irgendwie quasi so ein bisschen aus dem Holz sein musst, um das zu verstehen. Aber ich glaube, dass es einfach super viele Möglichkeiten sind, die Köche wieder dahin zu bringen, mit Sicherheit das zu tun, was sie gerne tun. Und ich glaube, dann alles andere, auch die Personalführung, Teamführung, rutscht eigentlich nach. Das glaube ich. Frage richtig beantwortet? Nee, ne? Ich bin nicht
gespannt, oder? Gibt hier kein richtig oder falsch. Nein, super spannend. Also bei Catering muss ich immer noch mal dran denken. Also ja, klar, du sagst irgendwie die Strukturen ändern. Ich weiß, ich glaube, Vincent hat mir das mal erzählt, es gibt so eine perverse Menge an Essen, die immer weggeschmissen wird, wenn so ein Event stattfindet. Und vor allen Dingen, je pompöser und größer so eine Firma für irgendeine Veranstaltung da Essen auffährt, desto schlimmer ist es dann. Was weiß ich, 80% oder was es da für eine kranke Zahl gibt. Wie kann man sowas zum Beispiel? Also ich meine, ich würde sagen, Wareneinkauf ist doch eigentlich das A und O in einem Restaurant. Und beim Catering kann man das nicht irgendwie auch ein bisschen besser bemessen und planen.
Ja,
klar. Ja, ich glaube.
Sorry, nur ganz kurz, ich noch. Also kann man, die 80% sind also nicht ganz korrekt, aber ich bin ja nur hauptberuflich Caterer und es ist halt tatsächlich einfach so, dass, um Anche da kurz zuvor zu kommen, die Leute mit 1500 Personen rechnen und wenn dann schon nur 500 weniger kommen, du bist ja als Caterer verpflichtet, das zu liefern, gehen ja bis zur letzten Minute davon aus, dass tatsächlich 1500 Leute kommen und du kannst ja dann nicht schnell mal 500 Leute nachkochen. Also das funktioniert einfach nicht. Das ist so ein ganz wesentlicher Punkt. Das nur von meiner Seite, nur ganz kurz, dann würde ich ganz gerne wieder zu Antje zurückgeben.
Alles gut, aber ich habe auch ein drastisches Beispiel. Ich brauche irgendwie einmal im Jahr brauche ich auch so ein fettes Catering, was ich mache, wo mir so richtig die Düse geht und ich ordentlich Respekt davor habe. Das war letztes Jahr in Kopenhagen, das war ziemlich wild und aber auch gut erfolgreich. Und dieses Jahr hatten wir eine Anfrage für 60.000 Leute bei einem großen Event an der Ostsee und das war gerade, da bahnte sich Corona an. Und genau da kamen wir halt in diese Situation. Ne? Also wie viel planst du gerade in so einem Scale, was kannst du machen? Und ich glaube, dass man da auch wieder mutig sein muss. Also wir müssen uns, glaube ich, davon entfernen, dass immer wie früher, ne, alle Chevys im Buffet voll sein müssen, dass Sachen auch irgendwie limitiert sein können. Das glaube ich auf jeden Fall. Schlaue Fallback-Optionen haben, ist, glaube ich, auch immer sinnvoll. Das macht Vincent ja auch viel und auch viele andere Betriebe. Es gibt ja diese coole No-Show-Soup, die ich auch ziemlich cool finde, dass man einfach sagt, was mache ich damit überhängen? Wie kann ich denn damit sinnvoll arbeiten? Wir hatten bei diesem Riesen-Event quasi auch alle Tafeln vorher angefixt. Aber das bisschen Unberechenbarkeit bleibt natürlich immer. Also ich glaube, es kommt aus verschiedenen Bereichen. Wir arbeiten gerade auch im Blick auf die Produktionsplanung, auch im à la carte Geschäft, kann auch sowas wie künstliche Intelligenz uns halt total dabei unterstützen, sinnvoller zu planen. Weil jetzt geht halt alles so Pi mal Daumen, ne? Also einer guckt irgendwie sich den Wetterbericht an, der andere guckt, wer irgendwie Schulferien hat und der dritte hat irgendwie immer Angst, in die Scheiße zu kommen und produziert 20% über. Und ich glaube, dass da einfach noch super viel mehr Spiel ist, um Food Waste zu vermeiden. Aber da gibt es ja auch zum Beispiel vom Vincent super viele coole Ansätze, aber auch anders zu denken. Ich glaube, da sind die Gastronomen auch einfach gefordert und auch ein Austausch. Ne? Das kann nicht halt immer jeder alle Gedanken und Ideen und Möglichkeiten haben.
Also auch das, was du gerade gesagt hast, man muss mal wieder sagen, es sind Sachen aus und das ist auch gut so. Also
genau.
Dieses, ja, Chevy ist voll, also keine Ahnung, klassisches Hotelfrühstück. Bis 11 Uhr darf gefrühstückt werden und die Chevys sind, oder die Platten sind voll bis 11. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber da braucht es halt auch wieder den Konsumenten und den Kunden, der sagt, okay, nee, das ist nicht voll und das ist gut so.
Aber da haben wir inzwischen, also es ändert sich auch tatsächlich. Also wir machen dann ein cooles Projekt im Taunus, wo wir genau daran arbeiten, also wie können wir das optimieren. Ich glaube, dass Corona auch viele Leute zum Umdenken jetzt einfach, weil auf einmal musstest du dann quasi entweder ein à la carte Frühstück oder was gepreppt ist etc. machen. Ich glaube, dass umgedacht wird. Und wenn irgendwann mal, das ist so mein Traumprojekt, ich würde so gern mal das Airline-Catering einfach mal ändern. Ich finde das so furchtbar, diese einfolierten, oft nicht gut schmeckenden Dinge, wovon die Hälfte entsorgt wird, schrecklich. Und dass wir Lebensmittel so wenig schätzen und dafür dann auch noch so krasse Arbeitsbedingungen teilweise in Kauf nehmen, wie man sie bei Tönnies etc. gesehen hat, das muss sich komplett ändern. Und dann gibt es einfach auch schlaue Lösungen, wie man daran arbeiten kann. Also das wäre, wenn Vincent mal Bock hat, irgendwie die Riesenmission,
Airline-Catering, ja, voll, ja. Bin ich dabei, mach mal.
Cool.
Dann kann ich auch mal im Flugzeug wieder was essen.
Genau.
Sofern man noch fliegt.
Ne? Ja, okay, Entschuldigung, habe ich wieder geoutet.
wer weiß, ob
wir... dann mach es für den Zug. Wobei, bei der Deutschen Bahn gibt es ja immer ganz nette Pro-Ops mit irgendwelchen Fancy-Köchen.
Die wird ja besser.
Ich habe Angst vom Wein. Ich habe oft dann im Zug merke ich so, okay, jetzt ein Glas Wein und dann traue ich mich nicht. Ich dann denke so, was ist es wohl? Aber vielleicht gibt es ja noch was Gescheites.
Ja.
Du hast erzählt, du bist bei verschiedenen Agenturen, unter anderem, was ich total spannend finde, auch bei Sweet Sneak Studios, das ist eine Agentur in Kopenhagen. Kannst gerne auch nochmal in ein, zwei Sätzen sagen, was die machen. Auf jeden Fall, die Agentur besteht aus Ladies. Da würde mich ja sowieso interessieren, wie ist es um die Frauen in der Foodbranche bestellt? Also du bist ja eine. Wie viele spielen mit und wie viele sollen es noch sein?
Boah, also ich habe das große Glück, dass meine Eltern mich so quasi erzogen haben, dass ich außer biologischen Unterschieden keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen gekannt habe. Und das war großes Glück. In der Ausbildung war das dann großes Erschrecken, weil ich aber mal gecheckt habe, okay, das sehen aber nicht alle so. Ich habe es mir, glaube ich, ganz gut angeeignet und kann eigentlich, glaube ich, in allen Teams gut arbeiten. Ich glaube, dass, wenn es wieder um die Gastronomie geht, ich glaube, dass es einfach die Arbeitsbedingungen und Möglichkeiten einfach zurzeit noch schlaue Frauen davon abhalten, in der Gastronomie was zu machen, die dann wirklich dahinter stehen, sind einfach so coole, tolle Frauen, die einfach so viel Passion haben, die sagen, das ist mir aber trotzdem wichtig oder halt ein Umfeld schaffen, wo dann genau das entstehen kann. Ich glaube, dass wir da super viel zu tun haben. Ich glaube aber, für mich ist die Lösung total einfach, tatsächlich. Denn ich glaube, in der Unterschiedlichkeit von jedem Menschen und von jeder Menschengruppe und Differenzierung, sei es irgendwie Geschlecht, sei es irgendwie Hautfarbe oder sei es kultureller Background, steckt einfach so viel Potenzial an möglichem Input, an Kreativität, an Stärken und an Schwächen. Und ich glaube, wenn das einfach zukünftig mehr genutzt und gefeiert wird, dann ist die Lösung eigentlich offensichtlich. Und ich glaube, dass wir dafür das Milieu schaffen müssen und auch die Plattform schaffen müssen, wo jeder sich nach vorne bringen kann und einbringen kann. Und dann ist es eigentlich total klar. Und was ich halt die ganze Zeit nicht checke, die ganzen Gastronomen, die sich über quasi Mitarbeitermangel beschweren, mit der Möglichkeit, dass alle sich wohlfühlen, werden zumindest 50% der Bevölkerung, nämlich die weibliche, einfach mal direkt angesprochen. Und es wundert mich auch mal wieder, dass das Gap gar nicht wahrgenommen wird zwischen der Verteilung von Frauen und Männern und Fluid in der Gästeschar, aber in der Küche, das gar nicht irgendwie dargestellt wird. Finde ich total eigentlich absurd. Also wieso glauben wir, dass wir mit komplett männlich strukturierten, geplanten und erdachten Konzepten eine gemischte Klientel, die sowohl männlich als auch weiblich ist, ansprechen können? Bescheid.
Ich
Erklärt
glaube,
sich mir nicht.
wir glauben das nicht. Wir sind jetzt gerade aktuell Opfer der Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Also ich hatte es immer als ganz cool empfunden, wenn Frauen in der Küche mit waren. Und also wenn du jetzt aber aktuell so ein bisschen durch die Gastronomie gehst und durch die Küchen gehst, du hast halt immer so eine Quotenfrau. Ja, das ist mir jetzt aufgefallen, das soll jetzt nicht despektierlich klingen oder sowas, aber es ist halt immer so eine Frau, die es halt wagt und aber gefühlt ist es immer noch diese Horde von Männern so um den Herdblock und die Frau ist dann trotzdem sie im Team ist, immer noch so ein bisschen außen vor. Aber das glaube ich auch, also auch da gibt es, glaube ich, einen leichten Wandel oder zumindest so einen kurzen Gedanken zu einem Wandel, den man jetzt aufgreifen sollte.
Ich glaube, man muss einfach überlegen, wie stellt man sein Team zusammen. Und wenn die Entscheidung, warum auch immer, bewusst ist für die und die Menschen und das sind dann eben Männer, dann ist das auch so und dann macht es auch keinen Sinn, eine Frau einzustellen, weil sie Frau ist. Das ist für mich sowieso mega schwierig. Ich kenne auch komplett weiblich dominierte Küchen. Otto Lengi hat fast alle seine Küchen weiblich dominiert. Da durfte ich eine Zeit lang hospitieren, was super, super spannend war. Das sind keine Kuschelküchen, wollte ich nur dazu sagen. Auch da ist ein cooler, klarer, deutlicher Ton. Also ich glaube, dass wir einfach uns davon lösen müssen. Also was hat ein Geschlecht damit zu tun? Ich finde es total erschreckend und auch immer noch verstörend. Und ich glaube eher, dass wir Bedingungen schaffen müssen, dass sich jeder wohlfühlt, Bedingungen schaffen müssen, dass man sowas wie Familienplanung wieder vereinbar macht mit der Gastronomie, egal wer sich dann wie auslebt. Ich glaube, das sind die Bedingungen, die wir schaffen müssen und auch einfach keine Barrieren einziehen in alle möglichen Bereiche, sondern wir sind so nah an diesem Individuellen und wir erreichen immer mehr Gäste, die immer ihre Individualität immer mehr ausleben wollen, dass es einfach total relevant ist, dieses Asset Personal in dem Positiven zu nutzen und einzubinden. Und darum geht es letztlich. Und ich glaube, dass da viel Weg ist und klar, ich bin in zwei Agenturen, die Ladies Only sind, aber das ist alles nur Zufall, es ist nicht geplant gewesen, also die haben nicht bewusst rekrutiert, also um zurück auf deine Frage zu kommen, also zum einen sind es die Sweet Snake Ladies, die vor vielen Jahren mit einem Pop-Up Bakeries in Kopenhagen von sich schon gemacht haben und das fand ich so cool. Ich habe an denen gegraben, weil ich mit denen einfach nur zusammenarbeiten wollte zum Spaß. Und seitdem haben wir coole Projekte gemacht. Es geht, die kommunizieren Brand-Messages durch Essen, mit Essen und für Essen. Also das kann mal das kulinarische Konzept und das Marketingkonzept von einem Restaurant in Kopenhagen sein. Das kann mal die Präsentation einer Möbelkollektion eines dänischen Designunternehmens in Form von Essen sein. Und das fand ich halt immer interessant, denn die Möglichkeit, was man gestalten kann mit kulinarischen Eindrücken, ist halt so weit hinweg über einfach nur so ein Catering, sondern du kannst dich halt reindenken und kannst halt dir Gedanken machen und überlegen, was will ich denn damit erreichen. Und das fand ich halt immer spannend bei denen. Und wir haben super viel Quatsch schon gemacht. Wir haben irgendwie monochrome Dinner für eine Kunstzeitschrift gemacht, wo ich komplett gelb gekocht habe, wo wir die Transition des Gelbes im Laufe des Tages mit der Sonne dargestellt haben und halt so Quatschsachen. Und ich glaube, das ist auch das Coole an meinem Beruf, dass ich halt viel Quatsch machen kann und machen darf. Ich habe natürlich für mich jetzt selber, ich bin losgelöst, habe keine Verantwortung für Familie, Personal etc. Deswegen kann ich das tun. Die Verantwortung sehe ich auch in mir und umso mehr freue ich mich, das anderen Leute auch weiterzugeben, die vielleicht die Freiheiten nicht haben und den Austausch irgendwie zu sehen. Denn die dritte Agentur, mit der ich zusammenarbeite, neben den F&B Heroes und den Sweet Snakes, das ist Food Lab Hamburg. Das machen wir jetzt nächste Woche auf. Super aufregend, da wird gerade alles reingebaut, die Küchen etc. Und das ist eben ein Coworking-Space für Food-Startups mit einer großen Pop-Up-Küche und da sind wir auch eine coole Truppe an Mädels, aber das muss nicht unbedingt so bleiben. Und genau, ich mag einfach das Arbeiten. Also ich hätte es früher nie gedacht, in der Küche habe ich das auch mal, das Gemischte fand ich auch mal super spannend und ich kann, Vincent und ich haben gerade geschnackt, ich kann auch mackern, glaube ich, also weil natürlich das nochmal ein anderer Ton ist. Der mag umstritten sein. Ich glaube, viele Gastronomen mögen das einfach auch. Aber ich finde, es gibt halt unterschiedliche Tanzparkette. Und mal tanzt man so, mal tanzt man anders. Und das ist auch irgendwie das Schöne im Leben, dass man die Möglichkeiten hat.
Absolut. Hamburger Food Lab, genau nächste Woche, ne? Samstag. Da steht ja der Fokus so ein bisschen auf Produktentwicklung, oder? Täusche ich mich? Mhm. Oder? Also, ja, ich glaube, genau. Da gibt es auch ein Restaurant und aber grundsätzlich geht es da um Food-Startups, oder?
Mhm, genau, also Food-related, ne? Das kann auch mal das Service-Produkt sein, das kann auch mal die Software sein. Okay. Ja.
Und wie hoch setzt du deren Anteil am Gesamtbild für die Zukunft, in die kulinarische Zukunft in Deutschland so aus?
Groß, weil ich glaube, dass wir die Industrie, die rund um das Thema Ernährung sich gebildet hat, in den letzten Jahrzehnten revolutionieren müssen und sollten. Und dass genau das, was wir alle anprangern, ist quasi die großen Konzerne. Ich unterstelle auch große Manipulationen von Geschmack und von Menschen und von Kaufverhalten, das wieder zu entzerren und ich sag mal, wieder so ein bisschen zu zersplittern und kreativer und freier zu machen. Das ist für mich die Hoffnung in den großen Startups. Natürlich schwingt da mal so ein bisschen so eine Gefahr mit, ne? Also es sind natürlich dann auch große Unternehmen involviert, die natürlich die Ideen spannend finden. Ich glaube, es ist mal die Frage, ich glaube, dass Bewegung reinkommt. Das finde ich gut. Ich glaube, man muss immer aufpassen, denn es sollte darum gehen, dass die Bewegung in die richtige Richtung geht. Deswegen für mich ist immer wichtig, dass man sich ganz klar ist, was seine unternehmerischen Werte sind und auch die ernährungs- und kulinarischen Werte sind und dass man einfach nur mit einem starken Rückgrat arbeitet. Ich glaube, so diese Blase, da macht jemand ein Start-up und das hämmert da hoch und dann wird es von der großen Bude gekauft und dann macht er wieder was anderes, das ist einfach das falsche Motiv. Wenn das mein Motiv ist, wenn ich was hochziehen will und das dann eine große Bude gewinnbringend verticken will, dann habe ich irgendwie was falsch gedacht. Und mit Ernährung als Notwendigkeit für eine Weltbevölkerung und mit Kulinarik als gesellschaftliche große Komponente aller Gesellschaften, die diesen Luxus haben in der Welt, hat man einfach eine andere Verantwortung. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder, der sich da involviert, die versteht, sowohl die Kleinen als auch die Großen.
Da, also an dem Punkt mit Startup aufbauen, verkaufen und oder nicht, da scheiden sich also ein bisschen die Geister. Ne? Also wir hatten in einem nicht veröffentlichten Podcast ganz am Anfang unseren ersten, die Verena Balsen. Und die ist ja der Meinung, man sollte mit diesen Big Playern wie Nestlé, Danone und Co. zumindest partiell ins Bett gehen, um sie, also gute Produkte entwickeln, sie dort zu implementieren, weil die dort eine viel größere Reichweite haben. Weil, also das Problem, was ich sehe, wenn du jetzt ein nachhaltiges Bier auf den Markt bringst zum Beispiel, oder ein Bier wie Knerzje aus Frankfurt, der denn Antes, also was brauchst du an Kraft, an Energie, an Geld, um da tatsächlich der Brauerei was entgegen und den normalen konventionellen Brauereien was entgegenzusetzen, um wirklich zu sagen, man kann was verändern? Oder macht es dann nicht tatsächlich Sinn, sagen, Paulana, du, pass auf, ich mache hier ein Bier aus Restprodukten vom Brot, mach du das doch groß. Also das ist halt immer so ein bisschen, was ist da deine, also meine, so eine leichte Präferenz war jetzt zu erkennen aus dem, was du gesagt hast, aber...
Also ich habe da auch viel drüber nachgedacht, weil ich auch ein bisschen ein paar Talks geben darf etc. angefragt werde und ich auch mal überlegen, mit wem ich ins Bett gehen soll und wo nicht. Ich glaube auch, dass du, ich glaube, was verändern kann man vor allen Dingen in der großen Scale, denn was Kleines ein paar gut machen, bis das dann durchgesickert ist, ich weiß nicht, ob wir bis dahin nicht alles verloren haben. Ich glaube, so fatalistisch bin ich tatsächlich unterwegs. Deswegen glaube ich auch, dass man die Möglichkeit hat, wirklich auch vielleicht auch einen gesamten Paradigmenwechsel mit den großen Unternehmen anzuschubsen. Natürlich ist das ein total dünnes Eis. Und wie das miteinander definiert wird und wie man die Zusammenarbeit da definiert, ist, glaube ich, auch super, super schwierig. Ich glaube, man kann sich nur gegenseitig auf Herz und Nieren prüfen. Ich glaube, man kann ganz stark und deutlich kommunizieren, was die eigenen Werte sind und wofür man steht. Und einfach auf die... Ich will nicht sagen, auf die Augenhöhe und das miteinander vertrauen, aber ich glaube, dass es nur gemeinsam nach vorne geht. Trotzdem muss man natürlich die Netze sichern, aber einfach auch ein bisschen ein paar Sicherheitsmechanismen versuchen einzubauen und einfach die eigene Motivation auch nach vorne zu sehen. Und selbst wenn, ich meine, auch große Ideen, beispielsweise, wahrscheinlich ist das Recycling auch durch jemanden entstanden, der mal eine kleine Idee hatte, der, wo es dann anders quasi weiterentwickelt wurde. Ich glaube, dass insgesamt eine Verschiebung stattfinden wird, ist meine Hoffnung, weg von ausschließlich Profit zu irgendwie einer gemeinschaftlichen Entwicklung. Sicher dauert das an verschiedenen Orten noch länger, aber ich glaube, wir haben einfach auch eine Verantwortung als hochentwickelte Länder, auch wenn ich das von Deutschland nicht immer sagen würde, aber wir haben einfach eine Verantwortung, das, was wir wissen und was wir falsch gemacht haben, zu ändern, zu verstehen und auch an Kulturen weiterzugeben, die uns vielleicht nacheifern und die sagen, wie cool, die haben das doch auch. Beispiel Bali, jetzt verpacke ich auch meine Sweets, die normalerweise in Bananenblätter eingeschlagen sind, nochmal in die Plastikbox, weil das machen die da drüben ja auch, weil das ist ja cool. Und ich glaube, diese Verantwortung müssen wir einfach auf uns nehmen und wir müssen viel ausbaden und das können wir, glaube ich, nur gemeinsam. Und deswegen hoffe ich, dass das auch der richtige Weg ist, aber mit Vorsicht und mit Ehrlichkeit, also sagen, was ist mir wichtig, was ist euch wichtig, kommen wir da zusammen, ja oder nein, und wie können wir das gemeinsam verändern?
Also man muss quasi nicht nur das Produkt vertreiben an Nestle und Co., sondern die Werte dahinter, oder? Also
ist absolut, halt so absolut, absolut, ja. Und ich glaube, dann funktioniert ein Produkt ja auch nicht, weißt du, und selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich dahinter stehe und sehe, dass mit meiner, keine Ahnung, neuen Shampoo-Flasche 90% Müll reduziert werden, ist es natürlich auch in meinem Interesse, dass auch die weltweite Produktion an Shampoo um 90% im Müll reduziert wird. Ne? Ich glaube, das ist dann einfach auch nochmal die Motivation in der Form. Aber natürlich ist es schwer, im Einzelfall zu entscheiden, wie jeweils mit den Ideen und Möglichkeiten umgegangen wird. Aber ich habe noch nie daran geglaubt, dass man Wissen für sich behalten soll. Ich finde das, ich mag das nicht. Es war so lange auch in der deutschen Gastronomie und der deutschen Köchen, ich erzähle dir das nicht, ich sag dir das nicht. Das ist ein Schmarrn. Also wir kommen als Gesellschaft nicht weiter, wenn wir Geheimnisse voneinander haben und ich habe das aber jetzt so und ich erzähle dir das nie, weil ich will da hier der Erste am Markt sein. Schmarrn. Und wenn deine Idee gut war und der andere hat sie direkt als MeToo kopiert, dann setz noch einen drauf, und aber für den richtigen Zweck. Nicht für die Kohle, sondern für eine Zukunft.
Was für eine Überleitung, oder?
Zur Zukunft? Oh Gott, ich habe Angst. Also an sich nicht, aber vor der Frage.
Nein, wir haben immer noch unsere 5 Future-Fragen. Mhm. Außer Vincent will jetzt noch was wissen.
Ganz viel, aber da ich die Antje ja jeden Montag im Call habe, kann ich die Frage dann auch mal darstellen. Genau, wir sind nämlich schon recht zeitlich vorangeschritten und laut meiner Uhr bei Minute 55. unabhängig davon, wie spannend das Gespräch gerade ist, haben wir uns so ein Time-Ding bei einer Stunde circa gesetzt. Und genau, wir haben am Ende immer so unsere fünf Future-Fragen, weil die großen fünf, die hat ja jeder. Und soll ich mal hier? Willst du? Wollen wir abwechselnd? Du? Ich muss, okay. Also, liebe Antje, was wirst du heute zum späten Mittag essen?
Oha, ich habe noch wie immer gar keinen Plan. Ich weiß auch nicht, wie mein Tag weitergeht. Ich bin gerade bei der lieben Kollegin Friederike und die hat sicher irgendwas im Kühlschrank und ich weiß noch nicht, wo ich heute Abend penne. Ich weiß nicht, wie es morgen weitergeht. Wir haben zwei Projekte zu finalisieren, also es wird quasi dadurch ein bisschen bestimmt sein. Ich lasse mich überraschen. Und wenn ich darf, dann koche ich mit, weil das mache ich sowieso am liebsten.
Dann wird folgende anschließende Frage eine riesen Herausforderung, weil wenn du nicht weißt, was du eine Stunde machst. Wie könnte dein Mittagessen 2050 ausschauen?
Ich habe die Hoffnung auf einen tollen gegrillten Fisch, der nachhaltig gefangen, produziert etc. wurde, mit einem tollen Gemüse, was mein Herz bereichert und mir ein gutes Gefühl gibt, im Rahmen vieler toller Freunde an der Küste zu einem sauberen Meer. Das wäre mein Traum.
Okay, das klingt sehr, sehr, sehr schön. ob das jetzt realistisch ist, das wird sich zeigen in den nächsten Jahren, glaube ich. Und eine darauf wieder anschließende Frage ist, aufgrund der Tatsache, dass wir 10 Milliarden werden, sehr wahrscheinlich, so irgendwas zwischen 2050 plus, wie wird das Essen von uns allen ausschauen? Also die können ja nicht alle lecker Fisch am Strand essen.
Genau. Ich glaube, da hätte ich mich gut drauf vorbereiten, die Frage auf können, ne? Habe ich nicht. Also ich glaube, dass wir wieder dahin kommen müssen, zu sagen, okay, was wird denn wie produziert? Ich mag nicht über Produktion von Lebensmitteln sprechen, aber ich glaube, das müssen wir tun. Wir haben in den letzten Jahrzehnten irgendwie, um Protein zu produzieren, unfassbar viel an Energie, an Nährstoffen verballert. Ich glaube, davon müssen wir komplett wegkommen. Ich glaube, wir müssen komplett pflanzenbasiert uns ernähren. Wir müssen die Kräfte der Natur wieder zu nutzen wissen, an Möglichkeiten wie Permakulturen etc. denken, um einfach, ich glaube, dass die Natur eine definierte Menge an Menschen gut ernähren kann, wenn man sie das gut machen lässt. Wie die Limitierung ist, das wissen wir alle, glaube ich, in der Form nicht. Aber ich glaube, nur wenn man sich auf diese Mechanismen und diese Möglichkeiten und Beharrlichkeiten quasi beruht und daran orientiert, ist, glaube ich, der einzige Weg, dorthin zu kommen. Wir müssen, ich glaube, es gibt ein natürliches Gleichgewicht. Das wiederherzustellen ist sicher schwierig an dem Punkt, wo wir jetzt stehen, aber zumindest die Orientierung sollte in die Richtung gehen. Also, hat auch nicht geholfen, ne?
Nee, das hilft jetzt nicht direkt auf die Frage, gibt aber ein grobes Meinungsbild dafür wieder, was du glaubst, was wir in 2050 essen werden oder nicht. Also, aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben ja, wie Maria schon gesagt hat, keine festgelegten Antworten, sondern ne, feel free. Die vorletzte Frage, die bauen alle so ein bisschen aufeinander auf, das macht jetzt hier die Sache etwas schwieriger. Aber
Nein, gar nicht, Vincent. Also.
doch. Damit sich die Menschen, oder damit wir 2050 10 Milliarden Menschen ernähren können, sollte sich eher das System und die Leute ändern. Also der Konsument oder...
Also der Konsument muss sich auf jeden Fall ändern oder beziehungsweise eine gestörte Veränderung versuchen zurückzudrehen. Ich glaube, dass das bei so einer Herde an essenden Menschen und vielen, die auch verwöhnt sind, so wie in unseren Breiten, nicht immer nur über Vernunft geht, sondern auch über Impuls passieren sollte. Ich glaube, dass es geht. Also ich glaube auch zum Beispiel an die... Ich glaube an vegan Junkfood und das Junk würde ich eben nur im Sinne von lecker und Umami und habe ich Bock drauf zu essen und kann auch mal dirty und sticky sein verstehen. Ich glaube, dass wir über Impulse uns da nur weiterentwickeln können, weil wir haben einfach Sachen in uns drin einprogrammiert, auf die wir einfach unbewusst reagieren. Ich glaube, das muss sich ändern und das System muss sich auf jeden Fall ändern. Also, aber wie plant man es? Es gibt ja ganze Städteplaner, Landschaftsplaner, Ernährungsplaner. Ich glaube, dass wir müssen agiler werden und verstehen, dass das, was sich irgendwie eingeschlichen hat, nicht die Lösung ist. Und da, glaube ich, muss von beiden Seiten viel Veränderung passieren. Aber ich glaube, dass jeder Einzelne das für sich machen kann. Und einfach in dem Moment, wo ich irgendwie zu dem Convenience abgepackten Pseudowurstprodukt, wo ein Tier mal ganz kurz für gelebt hat und unter schlechten Bedingungen geschlachtet wurde, das einfach mal angucken, drüber nachdenken und sich fragen, will ich das wirklich essen, macht das wirklich Sinn oder kann ich da einen anderen Weg finden? Und ich glaube, wenn das einfach die Leute, die den Luxus haben, frei über ihr Essen entscheiden zu können und das Essen haben, das schon tun und sich dann noch ein bisschen gut aufstellen, haben wir, glaube ich, schon einiges verändert. Hoffe ich.
So eine wunderschöne Antwort. Vielen Dank. Und last but not least, nenne drei vielversprechende Lebensmittel für die Zukunft.
Vielversprechend. Ich glaube daran, dass wir alle irgendwie unterschiedlich sind, dass wir alle je nach unserer Herkunft auch unterschiedliche Essarten haben, was ja in verschiedenen Ernährungsweisen auch reflektiert wird. Deswegen glaube ich, dass ich glaube immer, dass es die Pflanzen sind. Ich bin ja ein totaler Hülsenfruchtfreak. Ich glaube, dass das ein große Möglichkeit ist. Ich kann, glaube ich, auch nur die klassischen Abgesagten abklatschen. Ich glaube ans Meer und glaube an die Möglichkeiten, mit einem Meer, einem sauberen Meer zu arbeiten. Ob wir das noch können oder ob wir es schon versaut haben, weiß ich nicht. Ob wir dort im Bereich von Meerespflanzen uns weiterentwickeln können. Diese ganze Sache mit diesem In-vitro-Fleisch bin ich irgendwie hin und her gerissen, weil ich immer mich frage, braucht es das? Also ich glaube tatsächlich auch hier wieder, dass die Natur eigentlich genug Möglichkeiten hat, uns mit Nährstoffen zu versorgen, die wir nicht in der Form darstellen müssen. Dementsprechend glaube ich, eine Rückbesinnung auch da. Das dritte Lebensmittel fehlt dementsprechend, das denke ich mir jetzt aus.
Gibt gar nichts.
Waren es nicht sogar vier jetzt?
Gemüse und Hülsenfrüchte.
Danke.
Vielen Dank, liebe Antje.
Danke euch. Sehr aufregend mit euch.
Ja, spannend.
Voll. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns noch ganz höflich, wie immer. Und hoffen, dass es euch gefallen hat, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und dann.
Und sag mal die Meinung, das finde ich immer schön. Also ich finde, ich habe so viele wilde Sachen gesagt. Wenn ihr mögt, tauscht euch mit uns und mit mir aus. Ich glaube, nur so kann es irgendwie weitergehen, wenn ihr Lust habt.
Genau. Haben wir eigentlich eine E-Mail-Adresse? Klären wir gleich. Nein, also dann.
Die Shownotes. Von Food & Joy. Das klingt so naiv, aber ich habe ja immer mal mein Leben, also habe gesagt, worum geht es mir? Es geht mir um Essen und Freude und wie man quasi die vermitteln kann. Deswegen ist Food & Joy. That's me.
Ja. Okay, also dann. Tauscht euch aus, wir tauschen uns aus und überhaupt. Dann bis bald und.
Bis nächsten Mal. Tschüss. Danke euch. Bis dann. Dankeschön.
So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, schreib uns einfach.
Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, vertag uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis die Tage.